NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl. Guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind die wichtigsten Themen. Nach den Attentaten in Norwegen. Die Europäische Union berät, wie sie ähnliche Verbrechen künftig verhindern kann. Der norwegische Massenmörder Breivik handelte vor allem aus tiefem Hass gegen Ausländer und Muslime. Hass, den auch rechtspopulistische Gruppierungen mitschüren. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Außerdem im Programm der Kampf gegen die Hungerkatastrophe in Afrika, der Schulden Streit in den USA, die Arbeitsmarktzahlen in Deutschland und die Bahn und ihre geplanten Verbesserungen. Zunächst aber zu den Attentaten in Oslo und auf der Insel Utøya. 6 Tage danach versuchen die Norweger, irgendwie zu ihrem normalen Alltag zurückzufinden. 76 Menschen tötete Anders Behring Breivik, unter ihnen viele Jugendliche, die in einem Sommercamp der Sozialdemokratischen Partei auf der kleinen Insel Ferien machten. Breivik hat den Bombenanschlag von Oslo und das Blutbad auf Utøya gestanden, aber bestreitet, sich damit strafbar gemacht zu haben. Ann-Kathrin Johansmann berichtet.
Die Suche ist vorbei. Fast eine Woche nach dem Massaker auf der norwegischen Insel Utøya hat die Polizei die Suche nach weiteren Opfern eingestellt. Polizeistabschef Johan Fredriksen ist überzeugt davon, dass die Ermittler keine weiteren Leichen im Wasser finden werden. Aber der Polizei geht es jetzt vor allem darum, weitere Risiken, die von Breivik ausgehen könnten, auszuschließen. Konkret geht es darum, herauszufinden, ob und wo der Attentäter möglicherweise noch weiteren Sprengstoff gelagert hat. Auf dem Bauernhof des Attentäters hatte die Polizei bereits am Dienstag Sprengstoff gefunden und kontrolliert zur Explosion gebracht. Thor Axel Busch, der oberste Staatsanwalt Norwegens, hat sich inzwischen zur Anklage gegen Breivik geäußert. Er bittet um Verständnis für die umfangreichen Ermittlungen und hat angekündigt, dass es erst im nächsten Jahr zur Anklage gegen Breivik kommen wird. Viele Angehörige warten verzweifelt darauf, dass der Täter zur Rechenschaft gezogen wird.
Soweit Ann-Kathrin Johansmann über die Lage in Norwegen. Der Attentäter hatte bei Verhören und vor dem Haftrichter erklärt, er habe Verbindungen zu 2 Zellen, die auch zu weiteren Anschlägen bereit seien. Die Polizei geht aber nicht von Mittätern aus. Und doch, man muss nur ins Internet schauen, um zu wissen, es gibt weltweit sehr viele, die gegen Muslime und Ausländer hetzen und Gewalt propagieren, ja, auch gezielt dazu aufrufen. Und die sind vielfach untereinander vernetzt. Was kann also getan werden, um Attentate wie die von Norwegen künftig zu verhindern? Darüber haben heute Antiterror-Experten der Europäischen Union beraten. Aus Brüssel Katrin Brandt.
Die Antiterror-Experten der EU sind so traurig wie ratlos. Als sie sich heute in Brüssel trafen, gedachten sie zunächst mit einer Schweigeminute der Opfer in Norwegen, um dann über Lehren aus dem Ereignis zu beraten. Eins scheint klar, ein Täter wie der von Oslo und Utøya ist nur schwer zu finden und zu stoppen. Da hilft auch die Überwachung des Internets nur wenig, meint EU-Berater Tim Jones. Das ist eine schwierige Aufgabe. Was immer man sich an Maßnahmen überlegt, wird auf vielen Ebenen stattfinden müssen. Sie werden niemals in der Lage sein, aufgrund dessen, was jemand im Internet schreibt, kriminalistisch zu erkennen, dass jemand dabei ist, Terrorist zu werden. Ein Eindruck, den die Vertreter der norwegischen Behörden bei dem Treffen offensichtlich bestätigten. Sie hätten keinerlei Hinweise auf Breivik und seine Pläne gehabt. Er habe in seinen Internet-Einträgen und bei der Planung des Attentats immer sehr genau darauf geachtet, nicht aufzufallen. Trotzdem überlegt die EU, das Netz stärker zu überwachen. Im Moment wird nämlich in erster Linie auf islamistische Organisationen wie Al-Qaida geschaut, nicht aber auf die antimuslimischen Bewegungen. Europol, die Polizeibehörde der EU, könnte sich dabei auf Geldströme mutmaßliche Extremisten konzentrieren. In der Diskussion ist zudem ein Netzwerk für Fahnder und Psychologen einzurichten, die sich mit der Frage beschäftigen, wann ein Mensch zum Terroristen wird. Auch eine Verschärfung von Waffengesetzen steht zur Debatte. Schon länger wird in der EU geprüft, ob der Verkauf von Düngemitteln stärker reguliert und kontrolliert werden sollte. Aus handelsüblichem Dünger hatte der norwegische Attentäter seine Bomben gebaut. Nach der Sommerpause will die EU das Thema wieder aufgreifen. Einfach wird das nicht, sagt EU-Berater Tim Jones. Schließlich handele es sich zum Teil um Haushaltschemikalien, deren Verkauf auch nicht über Gebühr erschwert werden sollte. Wir werden ein Lizenzsystem entwickeln, um zumindest die verdächtigen Geschäfte entdecken und verfolgen zu können. Das wird gerade diskutiert und hoffentlich bald beschlossen. Auch die Innenminister der EU wollen sich im September mit dem Thema Fremdenhass und Terrorismus beschäftigen. Norwegen ist zwar nicht Mitglied der EU, soll aber teilnehmen.
Anders Behring Breivik hat 76 Menschen kaltblütig ermordet, weil er der Sozialdemokratischen Partei Norwegens großen Schaden zufügen wollte, weil er deren Einwanderungspolitik ablehnt und weil er Ausländer, vor allem die, die sich zum Islam bekennen, zutiefst hasst. Ablehnung von Andersgläubigen, Hass auf Ausländer, das nützen auch rechtspopulistische Parteien und Gruppierungen aus, international. Und sie sitzen ja auch in Parlamenten und Stadträten, regieren zum Teil mit und sie haben enorm viel Einfluss in einigen Ländern, denken wir nur an die Niederlande. Wolfgang Kapust kommentiert den Zusammenhang zwischen Rechtspopulismus und zutiefst in Gewalt eskalierendem Ausländerhass.
Der norwegische Massenmörder war vor Jahren bei den Rechtspopulisten engagiert. Solche Parteien gibt es ähnlich auch in den anderen nordischen Ländern, ebenso in Deutschland und im übrigen Europa. Rechtspopulismus, das klingt unscheinbar, allerdings nur auf den ersten Blick. Tatsächlich haben Rechtspopulisten eine Ideologie, auf die Extremisten und Gewalttäter bauen. Rechtspopulisten haben Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Menschenverachtung auf ihre Fahnen geschrieben, ebenso die angebliche Bedrohung aus dem Orient. Sie schüren Angst vor dem Ende Europas. So wollen selbsternannte Führer und Helden das Abendland vor dem Untergang retten. Dazu passt, dass der norwegische Massenmörder sein sogenanntes Manifest weltweit an rechtsradikale Gesinnungsfreunde verschickt hat, auch nach Deutschland. Auch hier gibt es nicht nur die organisierten Extremisten wie die NPD und die Neonazis. Es hat sich auch ein militanter Flügel formiert, die autonomen Nationalisten, gezielt und gewaltbereit. Am menschenverachtenden Teppich der Rechtspopulisten weben in Deutschland besonders die sogenannten Pro-Bewegungen mit, wie Pro-Deutschland und pro NRW. Etliche ihrer Anführer sind lang bekannte rechtsextremistische Kaderfiguren. Ihr Zentralthema ist der Kampf gegen den Islam. Sie wollen den Bau von Moscheen verhindern und haben Elemente des schweizerischen Referendums gegen Minarette importiert. Bereits die sogenannten Republikaner hatten in einem Wahlspot Bilder von Zuwandererkindern mit der Filmmusik »Spiel mir das Lied vom Tod« unterlegt, eine perfide und aggressive Propaganda. Noch immer beschimpfen sie Multikulturalisten, ganz so wie der norwegische Massenmörder. Immer heftiger beschwören Rechtsextremisten die angebliche Gefahr durch den Islam und brandmarken die islamische Landnahme, wie sie es nennen, und wollen den Islamistensumpf trockenlegen. Verblendete Verbündete haben sie auch anderswo, wie in den Niederlanden, den Islamhasser Geert Wilders. Rechtspopulisten geben sich zwar lammfromm, aber ihre Propaganda ist menschenverachtend und stachelt zum Hass auf. Sie ist der gefährliche Nährboden für Gewalt.
Wolfgang Kapust kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Zu unserem nächsten Thema. Am Horn von Afrika hoffen mehr als 11 Millionen Menschen auf Hilfe. Sie brauchen dringend Nahrung. Vor allem kleine Kinder sind vom Hungerstod bedroht. Die Luftbrücke der Vereinten Nationen des Welternährungsprogramms, sie hat nun begonnen. Einzelheiten dazu von Bettina Rühl.
Vor zwei Wochen sah es so aus, als sei zumindest ein Aspekt der dramatischen Krise am Horn von Afrika halbwegs gelöst, als gäbe es gleichsam über Nacht ein fertiges Lager für 40.000 Flüchtlinge, die vor dem Hunger in Somalia nach Kenia geflohen sind. Denn vor zwei Wochen erklärte der kenianische Ministerpräsident Raila Odinga, ein bereits bestehendes und bislang leeres Flüchtlingslager in Dadaab dürfe nun endlich genutzt werden. Aber jetzt zog die kenianische Regierung diese Entscheidung wieder zurück. Das neue Lager, das es seit Monaten gibt, darf nun doch nicht benutzt werden. William Spindler ist der Sprecher des UNHCR in Dadaab.
Well, it's very disappointing because there is an urgent need for it.
Das ist sehr enttäuschend, weil wir so dringend ein weiteres Lager brauchen. Und da steht eins leer, alles ist fertig. Die Leute könnten schon morgen da einziehen.
And people could start moving in there tomorrow.
Die drei bestehenden Camps von Dadaab sind seit Monaten völlig überfüllt. Sie sind für 90.000 Menschen ausgelegt. Jetzt schon drängen sich dort 440.000 Flüchtlinge. Und täglich werden es mehr. Nur einen Kilometer entfernt steht seit November ein fertiges Camp. Es gibt Latrinen, Wasser, Schulgebäude. Ursprünglich hatte die kenianische Regierung dem UNHCR den Bau des neuen Lagers genehmigt. Aber als alles für die Flüchtlinge fertig war, zog die kenianische Regierung ihre Genehmigung zurück. Der Innenminister erklärte, es gebe Sicherheitsprobleme. Unter den Flüchtlingen könnten islamistische Milizionäre sein. Das ist auch der Grund dafür, warum die kenianische Regierung die Eröffnung des neuen Lagers nun doch wieder zurückgezogen hat. Wir hoffen immer noch, dass wir das neue Lager benutzen dürfen. Wir geben nicht auf. Die lokalen Behörden in Dadaab haben uns gesagt, wir sollten warten. Aber die Flüchtlinge haben kaum noch Reserven. Wenn sie Kenia erreichen, sind sie völlig erschöpft und ausgehungert. Zehntausende müssen vor den Toren der bestehenden Lager ohne Schutz im Freien schlafen. Die Flüchtlinge versuchen, sich mit Plastiktüten und Planen zumindest etwas Schutz zu verschaffen. Aber die Situation zehrt zusätzlich an ihren Kräften. Das UNHCR versucht, die Lage der Menschen wenigstens etwas zu erleichtern. Wir haben angefangen, diejenigen, die jetzt draußen schlafen, in ein Übergangslager umzusiedeln. Am Dienstag haben wir mit der Umsiedlung angefangen. Seitdem sind schon 2500 Menschen in Zelte umgezogen und in den nächsten Tagen machen wir weiter. In dem provisorischen Lager haben die Menschen also wenigstens eine Zeltplane über dem Kopf, aber viel mehr auch nicht. Das fertige Lager, nur einen Kilometer entfernt, bleibt für sie unerreichbar.
Seit 5 Monaten kämpfen die Gegner des Gaddafi-Regimes, doch der libysche Diktator ist nach wie vor an der Macht. Die Aufständischen kontrollieren den Osten und Teile von Westlibyen, Gaddafis Truppen den Rest. Nun melden die Aufständischen eine Großoffensive im Westen. Zur aktuellen Lage Peter Steffe.
Beschossen wurde die strategisch wichtige Stadt Resaya nahe der tunesischen Grenze. Dort befindet sich ein Stützpunkt von Regierungseinheiten, berichtete ein Reporter des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera. Mit dieser groß angelegten Offensive wollen die Rebellen offenbar so viel Gelände wie möglich erobern und Gaddafis Soldaten vertreiben. Von Resaya aus waren in den vergangenen Wochen immer wieder Nachschubwege des Widerstandes in der Nafusa-Bergregion beschossen worden. Die Zeit drängt. Am Montag beginnt Ramadan. Es zeichnet sich ab, dass auch während des heiligen Fastenmonats weiter gekämpft wird. Einer der wohl bekanntesten libyschen Geistlichen, Sheikh Mohammed al-Medeni, erklärte jedenfalls bei einem Auftritt im staatlichen Fernsehen, dass die Soldaten Gaddafis nicht zwingend fasten müssen. Diejenigen, die kämpfen, können essen und trinken. Da gibt es keine religiöse Verpflichtung. Jeder, der sich in diesem Streit erhebt und damit konfrontiert wird, ist ein Kämpfer und darf, wenn er sich hungrig und durstig fühlt, das Fasten brechen. Davon ausgenommen sind natürlich diejenigen, die mit der NATO sind. Für sie gilt das nicht. Gemeint sind die Rebellen. Auch sie werden ihre Positionen nicht einfach kampflos Gaddafis Einheiten preisgeben. Auch nicht im Osten Libyens, wo sich noch immer Rebellen und Regierungstruppen in blutigen Gefechten bei der Ölhafenstadt Al-Brega gegenüberstehen. Hier werden inzwischen Minen geräumt. Sie waren von regimetreuen Einheiten in den vergangenen Wochen in der Wüste wahllos verlegt worden, um die Aufständischen an der Eroberung von Al-Brega zu hindern. Es braucht Zeit, die Minen wegzuschaffen, sagt Ahmad Bani, Militärsprecher der Rebellen. Erst dann können wir vorrücken, vielleicht Ende der Woche. Jede Stadt in Libyen ist für uns wichtig, nicht nur Al-Brega oder Benghazi. Damit scheint auch die Richtung für die Aufständischen vorgegeben. Kämpfen und vorrücken, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Stellungen verteidigen, den libyschen Truppen keine Chance zum Geländegewinn ermöglichen. Eine Feuerpause im Konflikt um die Vorherrschaft in Libyen wird es wohl nicht geben im Fastenmonat Ramadan.
Der UNO-Sicherheitsrat will sich noch heute mit der jüngsten Eskalation im Kosovo befassen. Seit Tagen gibt es dort Auseinandersetzungen zwischen serbischer Minderheit und albanischer Mehrheit in der serbischen Provinz, wie es früher einmal war, die aber sich 2008 für unabhängig erklärt hat und deren Status nach wie vor ungeklärt ist. Die EU ist sich selbst nicht einig, wie sie die ehemalige serbische Provinz anerkennen soll. Im Norden des Kosovo lebt mit Abstand die größte Bevölkerungsgruppe und das sind die Serben, mit die Ursache also für diese Eskalation. Ralf Borchert berichtet.
Serbische Jugendliche zertrümmern mit Knüppeln und Holzlatten den Grenzposten Jarinje. Die Szenerie gestern Abend, aufgenommen von einem Kamerateam des serbischen Fernsehens. Mehrere Gebäude des Grenzpostens gehen in Flammen auf. Kurz darauf rücken amerikanische KFOR-Truppen in schwer gepanzerten Fahrzeugen an. Die Soldaten geraten vereinzelt unter Beschuss, feuern Warnschüsse aus schweren Waffen zurück. Verletzt wird bei den Schusswechseln offenbar niemand. Seit Mitternacht ist der weitgehend verwüstete Grenzposten unter Kontrolle amerikanischer und französischer KFOR-Soldaten. Seitdem hat es offenbar keine weiteren Zwischenfälle gegeben. Kosovos Regierungschef Hashim Thaci, der Anfang der Woche Spezialkräfte seiner Polizei an die Grenze geschickt, dann wieder zurückgezogen hatte, gibt der serbischen Regierung Schuld an der jüngsten Eskalation. Die Gewalt wurde von höchster politischer Stelle angeordnet, koordiniert und durchgeführt. Es waren Maskierte, die den Grenzübergang in Brand gesteckt haben. Klar ist, hinter dieser Brandstiftung steht Belgrad, die Belgrader Politik. Das ist zu bedauern, vor allem zu heutigen Zeiten, zu Zeiten der euroatlantischen Integration. Damit spielt Thaci auch auf das Ziel Serbiens an, möglichst bald Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union aufzunehmen. Serbiens Präsident Boris Tadic bestritt denn auch vehement, die Ausschreitungen in irgendeiner Art unterstützt zu haben. Er distanzierte sich von den gewalttätigen Hooligans und Kriminellen, wie er sagte, und rief die serbische Bevölkerungsminderheit im Kosovo zur Ruhe auf. Der serbische Kosovo-Chefunterhändler Borko Stefanovic, der sich selbst im Grenzgebiet aufhält, ergänzte: Die administrative Grenze wurde von einer Gruppe Extremisten angegriffen. Wir hoffen, dass wir Frieden und Stabilität erhalten können. Dafür arbeiten wir intensiv mit den KFOR-Truppen zusammen. In serbischen Medien wird spekuliert, dass möglicherweise Teile des Geheimdienstes hinter den Unruhen stecken. Serbische Geheimdienste sollen in lukrative Schmuggelgeschäfte verschiedener Familienclans im Nordkosovo verwickelt sein. Würden die Grenzübergänge dort künftig tatsächlich von kosovo-albanischen Polizisten und Zöllnern kontrolliert, würden die Schmuggelgeschäfte deutlich schwieriger. Andere Beobachter meinen, die Unruhen im Grenzgebiet kämen den Regierungsparteien in Belgrad nicht ungelegen, weil Parlamentswahlen anstehen und sie so von anderen sozialen Problemen des Landes ablenken könnten. Für die Regierung des Kosovo geht es darum, endlich auch im Norden, bisher ein weitgehend gesetzloser Raum, die Kontrolle zu übernehmen, zumindest an den Grenzübergängen. Im Hintergrund steht der Streit um den Status des Kosovo. Serbien ist nach wie vor nicht bereit, Kosovo staatlich anzuerkennen. Die EU, in dieser Frage selbst gespalten, will zumindest praktische Fortschritte in der Zusammenarbeit zwischen Kosovo und Serbien erreichen. All das ist mit den jüngsten Ausschreitungen deutlich schwieriger geworden.
18.48 Uhr ist es. Der Schuldenstreit in den USA nimmt immer bizarrere Formen an. In einem Brief an den Präsidenten und den Kongress haben die Chefs der größten Finanzkonzerne in den USA nun ein Ende des Streits um die Anhebung der Schuldengrenze gefordert. Jetzt nicht zu handeln, zöge so wörtlich schwerwiegende Konsequenzen nach sich, heißt es in dem Brief, der unter anderem von den Chefs von Goldman Sachs, JP Morgan und Morgan Stanley unterzeichnet ist. Sie fordern eine Einigung noch in dieser Woche. Aber die Fronten zwischen Republikanern und Demokraten sind verhärtet. Präsident Obama ist in seiner bislang größten Amtskrise. Rüdiger Paulert aus Washington.
Ein Ende des politischen Streits um die Anhebung der Schuldenobergrenze für die Vereinigten Staaten ist in Washington noch immer nicht in Sicht. Zu unterschiedlich sind die Interessen. Zu unterentwickelt ist die im politischen Betrieb notwendige Kompromissbereitschaft. Nach einem Kraftakt scheint der Sprecher des Repräsentantenhauses John Boehner nun die nötigen Stimmen in seiner Partei für seine Gesetzesvorlage zusammenzubekommen. Trotz des starken Gegenwindes aus seinen eigenen Reihen bemühte er sich, Verständnis für seine Gegner in seiner eigenen Partei zu zeigen. Viele unserer neuen Abgeordneten sind gut dabei. Diese Hardliner wollen mehr. Ich kritisiere sie nicht deswegen. Ich will auch mehr. Den jungen Abgeordneten der Republikaner, die der Tea Party-Bewegung nahestehen, gehen die Einsparungen in der Boehner-Vorlage von knapp 1.000 Milliarden Dollar über 10 Jahre nicht weit genug. Lediglich mit der geplanten zweistufigen Anhebung der Schuldenobergrenze können sie leben. Dann allerdings müsste die Debatte schon Anfang 2012 wieder von vorn beginnen. Präsident Obama hat unter anderem deshalb bereits sein Veto angekündigt. Und für den demokratischen Mehrheitsführer im Senat, Harry Reid, ist die Vorlage bereits tot, wenn sie auf seinen Schreibtisch kommt. Die Senatsmehrheit will dagegen die Schuldengrenze so weit anheben, dass das Thema im Wahlkampf des nächsten Jahres keine Rolle spielt. Und nur wenn das Repräsentantenhaus und der Senat eine gemeinsame Vorlage verabschieden, kommt sie auf den Schreibtisch des Präsidenten. Im Washingtoner Machtkampf benötigt die republikanische Vorlage heute erst einmal 217 Stimmen im Repräsentantenhaus. Die Demokraten werden dagegen stimmen und bei den Republikanern wird bis zum letzten Moment darum gestritten. Selbst dem erfahrenen und mit allen politischen Wassern gewaschenen John McCain geht die Haltung einiger seiner ultrakonservativen Parteifreunde mittlerweile zu weit.
That is not fair to the American people.
Das ist nicht fair gegenüber dem amerikanischen Volk, zu sagen, wir werden nicht der Erhöhung der Schuldenobergrenze zustimmen, wenn es keine Ergänzung in unserer Verfassung geben wird, die uns zu einem ausgeglichenen Haushalt zwingt. McCains Parteifreund Joe Welch aus dem Staat Illinois schlägt zurück. Es seien Politiker wie John McCain, die uns hierhin gebracht haben, so Walsh, zu einer Regierung, die man sich nicht mehr leisten könne.
It's politicians like him that have gotten us to this point where we have a government we can't afford.
Und auch nach einem drastischen Appell des republikanischen Sprechers des Repräsentantenhauses, der auf einer Fraktionssitzung gefordert haben soll, dass nun alle ihren Hintern einreihen sollten, ließen sich republikanische Kritiker den Mund nicht verbieten. Es sei eine schwere Entscheidung und er habe großen Respekt vor John Boehner, sagte der republikanische Abgeordnete Phil Gingrey. Aber er werde mit Nein stimmen.
This is a tough vote. I love my speaker and I have deep respect for our leadership. I'm going to stand strong on this. I'm going to vote no.
Ab nächsten Dienstag, so Regierungsvertreter, müsste die Schuldenobergrenze angehoben werden. Sonst kann die Obama-Regierung keine neuen Kredite aufnehmen und damit ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Es sei denn, sie findet noch einen Trick, um ein paar weitere Tage zu überbrücken. Angesichts der festgefahrenen Situation scheinen selbst die darauf zu setzen, die mit ihrer Sturheit die Suche nach einem Kompromiss im Moment blockieren.
Die Deutsche Bahn kann bei ihrer Halbjahresbilanz mehr als zufrieden sein. Rekordumsätze sind da zu verzeichnen. Aber das Image der Bahn, das könnte halt noch viel besser sein. Und deshalb soll da nun was geschehen, wie André Thon auf der Halbjahrespressekonferenz erfahren hat.
Es war eine Pressekonferenz der Ankündigungen. Die Bahn will pünktlicher, kundenfreundlicher, ökologischer werden. In Deutschland hat die Bahn vor allem den Fernverkehr im Visier. Hier will sie aufholen. Wenn es im Regionalverkehr aufwärts geht, dann liegt es vor allem an der britischen Tochter Arriva, die die Bahn nach eigener Aussage erfolgreich integriert hat. Um für die Fahrgäste insgesamt berechenbarer zu werden, will die Bahn bald öffentlich machen, wo ihre Züge pünktlich sind und wo nicht, Konzernchef Grube.
Deswegen, meine Damen und Herren, werden wir ab September unsere Pünktlichkeitswerte jeden Monat auf unserer Webseite veröffentlichen. Und zwar aufgeschlüsselt nach DB Fernverkehr, DB Regio und den Schienenpersonenverkehr insgesamt.
Aufmerksamkeit erzielt die Bahn auch mit ihrer Kundenkommunikation über den Kurznachrichtendienst Twitter. Der wurde im vergangenen Monat eingeführt. Erste Reaktionen der Fahrgäste seien durchaus positiv, so die Bahn. Um vom erwarteten Zuwachs im Schienenverkehr künftig profitieren zu können, will die Deutsche Bahn in den nächsten Jahren fast 11 Milliarden Euro in das Schienennetz investieren, kündigte Rüdiger Grube an.
In diesem Jahr sind allein Maßnahmen im Umfang von 6 Milliarden Euro insgesamt geplant. Ziel ist es dabei, die Infrastruktur noch zuverlässiger zu machen und die Reisezeiten für unsere Kunden wesentlich zu reduzieren.
Auch der Fahrzeugpark der Bahn soll moderner werden. Dieselloks werden angeschafft, die erstmals mit Partikelfiltern ausgestattet sind. Neue Passagierzüge sollen mehr Komfort bieten.
Für neue oder modernisierte Fahrzeuge geben wir allein im Jahre 2011 eine Milliarde Euro aus. Bedingung ist allerdings dafür, dass wir diese Fahrzeuge auch tatsächlich im Jahr 2011 voll funktionsfähig von der Industrie geliefert bekommen. Das gilt insbesondere für den bereits in der Öffentlichkeit viel zitierten Talent 2 von Bombardier, den wir dringend erwarten.
Auch Siemens hat Lieferprobleme. Züge des ICE 3 kommen nicht pünktlich auf die Schiene. Sie werden wahrscheinlich erst Anfang 2014 in Betrieb gehen können. In den Ausbau der Infrastruktur hat die Bahn ihr Vorhaben Stuttgart 21 fest eingeplant. Grube fühlt sich in dieser Ansicht von der Bundesregierung bestärkt.
Deshalb halten wir auch an dem Bahnprojekt Ulm-Stuttgart fest. weil es verkehrswirtschaftlich geboten und ökologisch auch richtig ist.
Das Bahnprojekt Stuttgart 21 sprach Konzernchef Grube nur kurz an. Auf weitere Ergebnisse des Gutachtens zu dem umstrittenen Vorhaben wollte er nicht weiter eingehen, denn die werden morgen der Öffentlichkeit vorgestellt.
Leicht gestiegen ist die Zahl der Arbeitslosen im Juli. Dazu gleich Einzelheiten. Die CDU-Bundesarbeitsministerin von der Leyen reagiert auf die jüngsten Zahlen verhalten. Ihr Kabinettskollege Bundeswirtschaftsminister Rösler von der FDP hingegen sieht Deutschland auf dem Weg in die Vollbeschäftigung. Bankenvolkswirte hingegen verweisen auf die deutlichen Anzeichen für eine Eintrübung der Weltwirtschaft. Dem werde sich nämlich auch die deutsche Wirtschaft mit gewisser Verzögerung nicht entziehen können. Und darunter wird auch der Arbeitsmarkt zu leiden haben. Ungefähr gegen Jahresende könnte der Aufschwung zu Ende gehen, so die Bankenvolkswirte. Und wie die Zahlen nun im Einzelnen aussehen, dazu der Kollege Klaus Boffo aus Nürnberg.
2.939.000, das ist die niedrigste Arbeitslosenzahl in einem Juli seit 1991. Dass es 46.000 Arbeitslose mehr sind als vor Monatsfrist, das erklärt die Bundesagentur für Arbeit aus rein jahreszeitlichen, also vorübergehenden Einflüssen, Stichwort Ferienzeit. Die Grundtendenz auf dem Arbeitsmarkt aber bleibt positiv. Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist auf dem höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Und allein binnen der letzten 12 Monate entstanden 700.000 neue sozialversicherungspflichtige Jobs, davon 2/3 in Vollzeit. Da auch weiterhin viele offene Stellen gemeldet werden, es sind derzeit Monat für Monat um die 200.000, geht die Bundesagentur davon aus, dass die günstige Entwicklung auch weiterhin anhält. Gewisse Risiken will Vorstandsmitglied Heinrich Alt freilich nicht ausschließen.
Die Finanzkrise ist ja ein Dauerthema. Wir hoffen aber, dass die Beschlüsse der letzten Woche dazu führen, dass sich vielleicht doch die Situation etwas stabilisiert. Die USA ist noch mal ein besonderes Thema. Aber wir sehen in der aktuellen Entwicklung des Arbeitsmarktes keine unmittelbaren Auswirkungen.
Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitieren prozentual gesehen die jungen Leute in besonders hohem Ausmaß. Daran ändert auch der vorübergehende Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit im Monat Juli nichts.
Der Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit im Juli, August ist üblich. Wir haben dennoch den besten Wert seit der Wiedervereinigung. Der Grund für den Anstieg ist die vorübergehende Arbeitssuche nach einer schulischen oder nach einer betrieblichen Ausbildung.
Bei der Jugendarbeitslosigkeit, so Heinrich Alt, liege Deutschland im internationalen Vergleich auf der zweitgünstigsten Position nach den Niederlanden. Spanien etwa habe derzeit auf der Basis vergleichbarer statistischer Erhebungsmethoden eine nahezu 6-mal höhere Jugendarbeitslosenquote als die Bundesrepublik. Die günstige Konjunktur einerseits, die demografische Entwicklung andererseits mit rückläufigen Zahlen von Schulabgängern, diese doppelte Entlastung prägt auch den Lehrstellenmarkt. Die Chancen, einen passenden Ausbildungsplatz zu finden, sind derzeit so gut wie seit Jahren nicht mehr. In diesem Bereich allerdings traut die Bundesagentur für Arbeit ihrer eigenen Statistik immer weniger. Denn je besser die Lage auf dem Ausbildungsstellenmarkt wird, desto mehr laufen Suche und Vermittlung an den amtlichen Berufsberatern vorbei. Raimund Becker vom Vorstand der Bundesagentur.
Wir haben in sehr starkem Umfang unsere Internetmedien ausgeweitet, die Jobbörse. Wir lenken diese jungen Menschen eigentlich auch auf diese neue Medien, denn die Jugendlichen sind heute internetaffin. Die suchen sich in diesen Medien quasi ihre Chancen.
Zwei Tendenzen allerdings seien feststellbar. Die Betriebe seien in zunehmendem Maße bereit, auch Jugendlichen mit nicht so guten Zeugnisnoten oder gar ohne Hauptschulabschluss eine Chance zu geben. Und die gute Lage eröffnet auch den sogenannten Altbewerbern, die im letzten oder vorletzten Jahr keine Lehrstelle fanden und seither in Warteschleifen kreisen, neue Chancen auf einen Ausbildungsplatz.
Und mit diesem Beitrag von Klaus Boffo geht das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 zu Ende. Im Studio war Gertrud Sterzl. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.